Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, dem Podcast von Eintracht-Fans für Eintracht-Fans. Wie immer haben wir viel zu besprechen, pickepackevolle Sendung. Und ich habe wieder meine tollen Mitstreiter an Bord. Das ist einmal der Matthias. Gute Matthias.
Servus.
Und unseren Mann in Thailand. Hallo Marco.
Gute.
Und er sitzt wirklich in Thailand und mitten in der Nacht nimmt er mit uns hier den Podcast auf. Also großen Respekt an Marco. Shoutout geht raus. Und heute auf der Themenliste steht das Hoffenheim-Spiel und da steht natürlich auch der Ausblick kurz noch auf Rom. War hieß auf der Liste. Aber bevor wir jetzt so richtig auf das Spiel zu sprechen kommen, sprechen wir erstmal mit Matthias, denn der war ja in Hoffenheim vor Ort und da spiele ich den Ball einfach mal zu dir. Wie ist es dir da so ergangen?
Ja, also dann wie in der letzten Folge dann schon angeteasert, ich habe dann direkt kurz nach der Folge einen Kumpel angeschrieben, ob der noch was mit Karten geht für Hoffenheim und das war wohl ziemlich einfach, die Karte für 18 Euro für den Stehblock zu bekommen und ja, meine Freundin wurde dann vor vollendete Tatsachen gestellt und ich kam mit einem ausgedruckten Ticket nach Hause. Ja, ich muss sagen, die Fahrt dahin war dann schon sehr interessant, weil schon sehr viele Autos aus der Frankfurter Richtung Sinsheim fuhren. Und ich habe es bis jetzt grundsätzlich vermieden, dieses Stadion mir anzuschauen, genauso wie Wolfsburg oder Leipzig, weil ich einfach Probleme mit diesen Vereinen habe. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum ich das Ganze unterlassen habe. Also es ist schon sehr, ja, teilweise fast peinlich, wie ein Stadionsprecher im Endeffekt die Mannschaft ankündigt. Und wenn dann so ein Verein wie Eintracht Frankfurt da auftritt und wirklich ein Heimspiel aus deren ein Heimspiel macht, na, würde ich mir mal Gedanken machen. Es ist dann halt auch schon lustig, die Gäste zu sehen, die dann halt mit ihrer Hoffenheim-Kappe da zum Spiel schlendern. Und Autos habe ich gesehen, die dann Hoffenheim, Mannheim und Werder Bremen Aufkleber auf ihrem Auto kleben haben, die noch sehr schief angebracht, dann weiß man halt im Endeffekt auch schon, wie das Fußballinteresse da existiert oder gelebt wird. Umso unverständlicher für mich war im Endeffekt dann, dass die Mannschaft so gar nicht angezündet wurde. Das auch schon beim Wahrmachen von Kevin Trapp schon und dann nochmal vom kompletten Team wurde die Kurve so laut, dass im Endeffekt auch ein Gänsehautmoment entstanden ist und dass das die Mannschaft nicht angeheizt hat, das ist für mich noch schwer zu glauben und ja, und selbst dann im weiteren Spiel nach der Halbzeit und da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Bei so einem Heimspiel ist mich wirklich schwer zu verstehen, dass wir das nicht auf den Rasen bekommen haben.
Okay, ja. War auf jeden Fall kein gutes Spiel. Vielleicht wurde die Frankfurter Eintracht dann auch eingeschläfert vorab von der lausigen Stimmung vorm Stadion. Man weiß nicht. Die Beobachtung habe ich ähnlich gemacht. Ich war noch nie in Hoffenheim, aber ich war schon in Leipzig und da war das, als ich noch in Berlin gewohnt habe. Und da bin ich dann einmal nach Leipzig gefahren, haben wir 2-1 verloren, hat Paciencia noch spät den Anschluss gemacht. Da wurde kurz vorher noch die Vertragsverlängerung von Timo Werner angekündigt, da von diesem peinlichen Stadionsprecher. Und das deckt sich eigentlich so mit deinen Beobachtungen aus Hoffenheim oder Sinsheim, dass da ein anderes Publikum ist. Die haben nicht so einen Eifer, die sind nicht so nah bei ihrer Mannschaft, denen ist das auch nicht alles ganz so wichtig, ist so mein Eindruck. Ja, wenn sie gewinnen, schön, dann steht man mal auf und klatscht dreimal. Und wenn sie verlieren, ist auch nicht schlimm, dann ist der Tag jetzt nicht gelaufen deswegen. Ich fand noch eine Beobachtung ganz schön, als Ekitike zum Jubeln abdreht und sich auf die Bande setzt. Und eigentlich ist das ja noch vor der Hoffenheim-Kurve passiert. Also Wenn er das in anderen Stadien macht, dann würde er wahrscheinlich von hinten niedergebrüllt werden, aber hinter ihm sitzen einfach irgendwelche Hoffenheim-Typis und machen noch ein Foto. Ja, also irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also in Köln vor der Südkurve, da würden die den da runterhauen oder die Spieler schon freiwillig nicht dahin hingehen. Also
Also zumindest mit Bier geduscht.
zumindest mal das und ein paar Nettigkeiten werden da wahrscheinlich auch noch gerufen.
Also grundsätzlich, ich
Ja.
muss sagen, ich finde das von Spielern grundsätzlich nicht gut, in der Kurve von den Gegnern zu feiern, aber ja, ist schon lustig zu sehen, ja, dass sich da, dass das keinen interessiert. Ja.
Ja, EGTG wusste, dass ihm auch nichts
Okay.
passiert, wahrscheinlich. Hat er schon geahnt,
Davon kann man
dass er das
ausgehen.
gut machen kann. Kriegt kein Messer in den Rücken, das wusste er schon. Ja, dann sind wir ja eigentlich schon, also traurig genug, schade, also dass es sowas gibt in der Bundesliga und dass es halt eben nichts historisch Gewachsenes ist. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Und dass das auch mit einer Veränderung der Fankultur dann zumindest an dem Standort auch einhergeht. Ist nicht das, was wir gewöhnt sind, ist auch nicht das, was wir wollen, was wir uns wünschen. Da
Also
können wir
noch
jetzt.
mal ganz kurz, was mein Riesenproblem mit so Vereinen einfach auch ist. Die nehmen richtigen Vereinen mit sehr viel öffentlichem Interesse einfach einen Platz in der Bundesliga weg. Wenn man gegen Kaiserslautern spielt oder den HSV oder so, ist das ein ganz anderes Erlebnis und auch das Interesse der allgemeinen Zuschauer ist ja viel größer. Ich gucke mir lieber ein Spiel Köln-HSV an als halt Hoffenheim gegen Augsburg oder so, ja. Die nehmen mir
Ja,
einfach
klar.
mein Fußballerlebnis, machen die schlechter. Punkt.
Das lassen wir so stehen. Ich denke, das unterschreiben wir auch alle so. Wir sind jetzt in Hoffenheim und das Thema können wir uns auch nochmal in der gesonderten Folge mal anschauen. Aber jetzt sind wir in Hoffenheim, jetzt sind wir beim Spiel und wir haben eine mittelmäßige Eintracht gesehen. Marco, sag du mal, wie war dein Eindruck? Bevor wir dann zum Matthias kommen, der ja im Stadion war.
Ich glaube, mittelmäßig reicht nicht. Ich glaube, das war unterdurchschnittlich. Ich weiß nicht, ob das der Januar war, kräftezehrend. Einige Spieler waren auch ja krank und nicht da. Das ist, vielleicht hätte das was geändert, ein bisschen Rotation. Das war auch Topmöller nicht möglich, in der zweiten Halbzeit da ein bisschen einzugreifen. Ja, und dann, ich glaube, Topmöller hat es auf der PK richtig gesagt. Wenn alle da nicht bei 100% sind, nicht 100% geben können, dann gewinnst du auch nicht nach Hoffenheim. Da ist die individuelle Klasse von einem Kramaric einfach zu gut.
Ja, und auch Adam Loschek hat ja aufgedreht. Also hat er ja gerade eine starke Phase. Die Mannschaft fasst jetzt unter dem neuen Trainer, so mein Eindruck, so langsam Fuß, so langsam verstehen die, glaube ich, was er von denen will. Also wir sind eigentlich gegen eine aufstrebende, individuell stark besetzte Hoffenheimer Mannschaft angetreten, während wir jetzt eher so, ja, ich will nicht sagen Zahnfleisch, aber schon auch angeschlagen, ein bisschen im Kopf müde, ja, da vielleicht zu einem schlechten Zeitpunkt angereist sind.
Ich sehe es fast ein bisschen negativer sogar. Eigentlich sind die Hoffenheimer viel mehr ersatzgeschwächt. Also ein Baumann fiel da noch kurzfristig aus. Bebou kann aktuell nicht spielen. Also noch weit. Also ich habe mir vorhin Spiele mal den Kader angeschaut. Eigentlich haben die ein ganz schönes Kaderproblem. Es war natürlich auf unserer Seite schade, dass Dahoud und Højlund ausfielen. Dazu noch Brown, der immer schön Wirbel macht. Es war halt erschreckend zu sehen, dass wir immer wieder in Konter gelaufen sind und auch so einfach schon in der dritten Minute sind wir schon in den ersten Konter gelaufen. Ja? In der sechsten Minute schießt Kramaric an die Latte. Das waren schon die ersten Warnschüsse, wo man dann gemerkt hat, wir haben zum keinen Zeitpunkt Spielkontrolle im eigenen Ballbesitz bekommen. Und was dann schlussendlich im Endeffekt bis zum Spielende dann dazu geführt hat, dass eine Abwehr die ganze Zeit unter Druck steht und jeder weiß, wenn eine Abwehr so lange unter Druck steht und dann auch sehr viel wegverteidigt hat, sei es in die Bälle zu werfen oder so, irgendwann kommt dann der Moment, wo der Ball einfach dann hinten zappelt. Ja? Wenn man überlegt, Christensen, Theat schmeißen sich in die Bälle. Also
Ja, ja.
ich finde die Abwehr, also viele haben jetzt die Abwehr mehr oder weniger gescholten bei dem Spiel, seh ich gar nicht so. Collins hat im Endeffekt leider kein so stabiles Spiel gemacht. Er war da sehr fast ein bisschen überheblich, also ein bisschen sehr ruhig, so ein bisschen Hummels-Vibes hatte ich da so ein bisschen. Und das haben wir so ein bisschen aus der Woche übernommen, weil am Donnerstag hat diese Art Fußball zu spielen im Endeffekt noch gereicht. Die Hoffenheimer sind halt im Endeffekt als spritzig angelaufen und haben uns auch sehr viel Probleme da bereitet, weil wir diesen hohen Balldruck nicht standhalten konnten beim hinten herausspielen. Und dann ist ja, kennen wir ja mittlerweile, lange Bälle kommen entweder gar nicht so lang, wie sie sein könnten, oder wir haben vorne keinen, der sie festmachen kann. Und auch wo ich dann auch in der zweiten Halbzeit wirklich, ein Spielerbashing ist immer sehr schwierig, aber ich bin auch eigentlich, oder vor der Saison war ich, und die ersten Spiele war ich ein Fan von Matanovic, aber aktuell ist es sehr schwierig zu sehen. Ich fand, am Donnerstag hat er sich so ein bisschen, ich glaube, er hat eine krasse Ansage bekommen, weil Donnerstag ist er dann mal krasser angelaufen und hat dann schon probiert, zumindest den ersten Verteidiger abzugeben. Jetzt war das wieder leider sehr unglücklich. Also ich glaube, gefühlt hat er keinen Zweikampf gewonnen, und ja, das bringt halt der Mannschaft dann gar nichts. Bahoya wird eingewechselt und hat eigentlich eine Riesenchance, wo er dann in den Konter läuft und mit seiner Schnelligkeit den Ball eigentlich nur vorbeilegen muss, und dann hat er einen XG-Wert von ja, wahrscheinlich von 8,0 oder so. Du machst es 3-1 und dann ist auch vorbei. So hätte das Spiel auch laufen können.
Ja, und dann reden wir von der vermeintlich abgezockten Eintracht, ne? Aber die Wackler und diese fehlende Spielkontrolle und auch dann am Ende, weiß nicht, ob es dann Müdigkeit, Kraft, alles war am Ende sozusagen, das war wirklich ein Tor mit Ansage. Also natürlich hätten wir uns gewünscht, dass das Dritte noch fällt. Die Chance war ja da. Aber am Ende des Tages hat Hoffenheim, auch wenn das nicht die Währung ist, mit der im Sport bezahlt wird, also hier von wegen verdient, unverdient, aber war das dann schon auch ein, ich glaube, das gerechtere Ergebnis als ein Auswärtssieg. Wir hatten ja auch noch zweimal Alu-Treffer und das Tor lag sowas von in der Luft. Ich fand es ein bisschen unglücklich irgendwie, dass Kevin Trapp das linke Bein nicht mehr rausgestellt hat. Das sonst, also das war jetzt nicht der, das war natürlich ein super Abschluss, aber so ein Hauch Haltbarkeit habe ich da irgendwie auch gesehen bei dem Tor.
Ja,
Aber vielleicht war er noch.
ich würde ihn entschuldigen, dass er davor eigentlich sehr stabil auch hat, oder generell aktuell in der aufstrebenden Form ist und sehr stabil eigentlich hinten ist. Und ja, klar, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das Alter da schon teilweise eine Rolle spielen kann, so Reaktionsgeschwindigkeit oder so, aber ich glaube, Kevin Trapp war jetzt am Sonntag nicht das Problem.
Nee, der war nicht das Problem, das stimmt.
Ja, wo er mit Larsson zusammengerasselt ist, kann es nicht eine Ursache dafür sein, dass er
Habe
nicht
ich mir auch
hundertprozentig
gefragt.
da war.
Ja.
Ja.
Kann sein, ja, das hat er bestimmt gespürt. Also wenn du dich behandeln lässt, ist es ja nicht weg danach, ne? Also der wird das schon gespürt haben, aber als Torwart geht man halt einfach nochmal, glaube ich, ungerner vom Platz. Auch wenn, also er ist ja auch als Kapitän, sieht er sich ja auch in der Verantwortung und da muss, glaube ich, schon mehr passieren, dass er sich dann freiwillig auswechseln lässt. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Wie nehmen wir das jetzt? Nehmen wir das positiv und sagen, wir haben es nicht verloren und sind weiter ungeschlagen oder müssen nun bei uns jetzt die Alarmglocken angehen?
Also ich
Ja,
habe ja gesagt,
absolut nicht.
ich hab ja angekündigt, ich werde euch jetzt jede Woche nerven. Also meine Champions League Punktetabelle ist bei +1. Also wir haben einen Punkt mehr geholt als in der Hinrunde.
Erklären Sie noch mal kurz die Tabelle für die
Ja, ich vergleiche im Endeffekt immer Hin- und Rückrunde. Wir haben jetzt in Dortmund gewonnen, im Hinspiel haben wir halt verloren, und jetzt in Hoffenheim, gegen Hoffenheim haben wir zu Hause gewonnen und jetzt nur ein Unentschieden. Bleibt halt jetzt, das schmälert im Endeffekt halt den Sieg gegen Dortmund. Und es bleibt +1 im Vergleich zur Hinrunde. Und um dann im Endeffekt auf die 60 Punkte plus zu kommen, die dann einen vierten Platz ergeben würden, wären das im Endeffekt auch in der Rückrunde noch 11 Siege. Das ist halt schon eine
Oh,
Hausmarke bei 15
das
Spielen.
war auch mal. Oh ja.
Ja, also wir haben da schon, das zeigt im Endeffekt auch wieder, was wir eigentlich für eine krasse Hinrunde gespielt haben.
Marco, wie ist deine Gefühlslage, dein Eintracht-Barometer?
Nachdem, ja, nur eigentlich positiv. Ich bin nicht, wie soll ich sagen, das Unentschieden hat mich nicht erschrocken. Unglücklich, ja, das ist halt einfach meiner Meinung nach auch der Mittelfeldzentrale, dem Maschinenraum geschuldet. So ein Larsson und Skiri laufen im Schnitt wahrscheinlich 12 Kilometer in jedem Spiel. Wenn du es in 3-Tage-Rhythmus machen musst, ich glaube, das ist jetzt vierte oder fünfte Spiel, vierte, glaube ich, gewesen im Januar, können sie nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt, da ist halt nicht nur von den Beinen, ich glaube, das vom, ich habe gerade die Daten auf, die Kilometeranzahl ist, das spult so runter, da bist du so im Training, die Muskeln machen das. Aber so der Kopf macht nicht mehr mit. Gerade im Maschinenraum, dann fehlt halt ein Heul und da fehlt halt ein Dahut. Als mal frische Kräfte reinzubringen. Die waren krank, die waren erkältet, die kommen wieder, zeitnah. Da habe ich keine Sorgen.
Ja gut, dazu der
Okay.
Ausfall von Brown, der im Endeffekt ja auch immer Tempo macht und da energisch auf der Seite die Seite baggert. Dazu trotzdem auch ein gewisser Marmoush im Endeffekt, der uns auch fehlt. Das darf man im Endeffekt auch nicht vergessen. Ich muss sagen, Knauf macht's im Endeffekt für mich ganz gut. Ich hätte ihn vielleicht wie im Dortmund-Spiel vielleicht auch vorne weiter ausprobiert. Uson hatte jetzt wieder
Stimme ich
nicht
dir zu?
so den Impact auf das Spiel am Donnerstag. Fand ich ihn auch gar nicht so stark. Natürlich, warum wir ihn geholt haben, zeigt er im Endeffekt mit diesem Tor. Ja, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal wir so ein Weitschusstor hatten. Ja, Funkel würde sich freuen, Kajo,
Gegen Bochum und in Karlsruhe, KAI und
aber
Leverkusen natürlich,
Leverkusen
ja.
war das auch von Jörg Dahlmann kommentiert. Das war auch so ein krasses Tor, ja.
Also resümiere ich jetzt mal, ihr seid eigentlich ganz guter Dinge. Drei Spieler, die nicht am Start waren, die uns gut getan hätten, wenn man es mal ein bisschen durchrotiert hätte. Plus, dass dadurch dann Frische reinkommt. Aber das geht ja jetzt erstmal so weiter, ne? Wir haben ja jetzt dann auch wieder Donnerstag schon das Spiel in Rom und dann Sonntag zu Hause gegen Wolfsburg. Also das ist jetzt. Da muss ja, das sind ja dann auch ganz, ganz wichtige Spiele. Die sind jetzt alle wichtig. Also da seid ihr, also wie seht ihr das echt so gelassen? Also ich habe ein bisschen Schiss, dass jetzt sind sie müde. Ja gut. Und das bleibt jetzt irgendwie so, weil die Woche wird ja jetzt auch sehr anstrengend. Sonntags Hoffenheim, dann Donnerstag in Rom. Das heißt, sie fliegen ja wahrscheinlich Mittwochmorgen dann nach Rom. Also da ist ja auch Regeneration. In Flieger steigen, spielen. Regeneration, spielen. Also ich weiß auch nicht, wo die Frische herkommen soll, außer von jetzt den genannten Spielern, aber ich weiß nicht, ob das reicht.
Ja, doch, ich würde schon sagen, dass diese Spieler im Endeffekt schon, also ich denke, in Wolfsburg kann man schon mit einem Teileinsatz von Wahir rechnen. Und dann, wenn man jetzt, sage ich mal, nur ein bisschen rotieren kann und Brown reinschmeißen kann, Dahoud oder Højlund und in der Innenverteidigung vielleicht wieder auf das Bewährte geht und mit Tuta wieder spielt, weil Collins hat sich, sage ich mal, für das Spiel mit dem Spiel nicht so für mich festgespielt in der Innenverteidigung. Am Anfang der Hinrunde hat er noch viel über seine Schnelligkeit dann über außen da zeigen können. In der IV war das gegen Dortmund auch gut. Jetzt fand ich das ja bisschen zweikampfschwach, ja bisschen zu lässig fast. Ja, vielleicht
Ja.
braucht er. Das ist natürlich auch für einen jungen Kerl auch mental ein großes Thema. Vielleicht ist das auch da an. Muss man das ihm zugestehen natürlich, ja. Letzte Woche sagen wir noch, was für ein Monster, was für eine Maschine. Bei jungen Spielern sind halt dann so Schwankungen, damit muss man leben und muss man denen auch zugestehen.
Findet ihr uns in der Innenverteidigung, in dieser Dreierkette, richtig aufgehoben? Das ist erstmal die Frage, weil klar, das Dortmund-Spiel war okay, alles gut, aber da war auch diese strittige Elfmeter-Entscheidung, das darf man nicht vergessen. Oder seht ihr ihn wirklich vielleicht besser in auch der Rechtsverteidigerposition? Das ist erstmal die Frage dann.
Ja, da kann man sich Gedanken drüber machen. Denke schon, ja, vielleicht dann auch wieder irgendwann auf die Viererkette zurückzugehen. Aber dann hat man natürlich auch ein Problem, was macht man mit Christensen? Auf der rechten
Jetzt muss
Seite.
uns.
Der
Jetzt
im
muss
Moment ist er
uns.
ja
Aber
nicht,
er ist
darf man ihn
geliehen.
nicht rausnehmen.
Ja. Ja, aber er ist geliehen. Er ist geliehen. Die Saison endet irgendwann.
Also für mich gibt es da
Ja.
gar keine Überlegung, was man.
Ja, gut. Du musst halt eine Lösung finden. Also, ich glaube auch nicht, dass Collins aktuell, klar, das kann sich in ein paar Monaten ändern, aber aktuell in der Innenverteidigung am stärksten aufgehoben ist. Er hat einfach noch nicht diese 360-Grad-Sicht, dieses Gespür für die Räume, für die Gegenspieler. Das wird an der Seitenlinie natürlich verliert.
Ja, umso schöner, wenn man ja dann einen Tutor wieder reinschicken kann, der jetzt ja wahrscheinlich bei 100% sein müsste.
Ja.
Also kann man, Amanda kommt jetzt auch wieder zurück. Von daher kann man da eigentlich beruhigt sein. Dazu glaube ich, was der Januar hat ja noch ein paar Tage. Ich würde trotzdem immer noch behaupten und mir auch wünschen, dass ein weiterer Offensivspieler kommt, weil ja, Matanovic gestehe ich das zu. Wahrscheinlich war vor der Saison die Bewertung über ihn nicht ganz zutreffend. Ja, er hat eine starke Zweitligasaison mit jungen Jahren für mich gespielt und hat da auch echt gute Szenen gehabt. Gerade die Abschlussmomente, die ja nicht nur mit dem Kopf waren, fand ich sehr
Ja.
stark. Aber er hat ja, glaube ich, in Karlsruhe auch im Zweiersturm gespielt und dieser alleinige Stürmer, das ist dann wohl ein bisschen zu viel auch für ihn auch, und auch der mentale Druck, der hat jetzt schon viel um die Ohren gehabt. Er ist ein Nationalspieler geworden in alle so einer kurzen Zeit. Hat die neuen bei Eintracht Frankfurt, der ist auch schon mal eine Hausnummer eigentlich. Ja. Und, aktuell hadert er wahrscheinlich schon so mit seiner Situation, oder das ist zu viel für ihn. Ja, das kann man ja im Endeffekt auch ihm eingestehen. Aber trotzdem
Bin
würde ich versuchen, da eine Laie anzustreben. Jeder Mittel oder jeder schlechter Erstligist und jeder gute Zweitligist würde sich wahrscheinlich freuen, ihn zu haben.
Jetzt sind wir schon thematisch in der Offensive angekommen. Der Name ist auch schon gefallen. Und wir sind irgendwie im Thema Transfers gerade drin. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach mal den Haken dran. Wir halten fest, wir gehen zuversichtlich aufgrund aller Rückkehrer in die Spiele und in die Woche Rom und Wolfsburg und blicken jetzt mal auf unseren Königstransfer. El Ghawahi, Vertrag bis 2030, kommt von Olympique Marseille. Wer mag denn mal was erzählen über ihn? Was können wir denn da erwarten? Was ist das für ein Typ?
Ja, also wie ich es ja auch schon mal versucht habe zu beschreiben, hat er schon Ähnlichkeiten mit einem gewissen Openda, was ich jetzt im Endeffekt von ihm gesehen habe. In o unserer App, wir sind 12, ist auch ein schöner Bericht von Berlin Calcio. Und da nehmen sie das Thema nochmal komplett, rollen das Thema nochmal komplett auf oder überhaupt die ganze Verpflichtung von Vahi. Für mich so ein bisschen, er hat einen niedrigen Schwerpunkt und ist für mich so ein Torjäger im Endeffekt, ein Abschlussspieler. Hat Schnelligkeit. Das Dribbling soll wohl jetzt, oder das 1 gegen 1 auf engen Räumen soll wohl jetzt nicht die absolute Spezialität sein, aber er hat wohl auch einen sehr hohen XG-Wert. Also ein Torjäger einfach. Und das am Ende ist es halt so, du brauchst jemanden, der die Tore macht. Ja? Am Ende ist Fußball, ja. Der wird uns sehr gut zu Gesicht stehen, auch weil er körperlich dann im Endeffekt auch so ein bisschen was mitbringt. Da sehe ich, da hätte ich jetzt schöne Momente sehen können mit ihm da vorne in der Spitze statt Matanovic, wenn wir ihn da reinwerfen hätten können. Jetzt da schon, hätte das schon natürlich einen Klassenunterschied gegeben, ja. Ich weiß nicht, ob mit auf diese privaten Themen von ihnen eingehen müssen.
Ja,
Also,
jetzt sprechen wir ja gerade über ihn.
ja,
Also.
also es gibt im Endeffekt so, es gibt französische Journalisten, die das Thema wohl mal aufgerollt haben, dass er in jungen Jahren wohl, ich glaube, in der Schule wohl gemobbt wurde
Ja.
und über seinen toten Vater im Endeffekt Späße gemacht wurden. Und daraufhin hat er sich wohl an drei Jungen rächen wollen, hat die bloßgestellt und hat sie vor sich ausziehen lassen, wohl auf der Toilette. Das sind wohl so The Das ist ein Thema, was im Endeffekt ein französischer Journalist beschrieben hat, ob es dafür Zeugen gibt, und strafrechtlich relevant wurde das im Endeffekt auch nie. Ich glaube aber, dass Eintracht Frankfurt mittlerweile so weit im Scouting ist, dass sie sowas komplett auf dem Schirm hat und da auch nicht blind bei so einer großen Investitionssumme nicht blauäugig so einen Spieler verpflichten würde, wenn das Thema groß wäre, ja. Dann gab es so einen zweiten Vorfall wohl, dass er seine damalige Freundin wohl geschlagen haben soll, was man liest, im Nachhinein als falsch herausgestellt hatte und dass wohl ein Bekannter von ihnen sie geschubst hätte in der Disco. Das sind halt im Endeffekt so Themen. Ist jemand mit 15 schon sehr reif und kann sich vielleicht entwickeln? Da sollte jeder vielleicht sich an die eigene Nase fassen und müsste sich darüber Gedanken machen, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, mittlerweile ist Eintracht Frankfurt so professionell, die würden sich da kein faules Ei.
Auf keinen Fall so ein Problemfall, so wie Dortmund damals, nee, Barca damals mit Dembélé, so ein erwachsenes Kind. Ja, kann ich nicht bewerten, die Fälle höre ich auch tatsächlich zum ersten Mal. Man merkt, Matthias ist sehr tief drin.
Ja, ich habe mich
Ich
dann
denke
auch.
auch, dass, Entschuldigung, dass Markus Krösche, das weiß ich, betont er immer wieder, dass sie auch immer schauen, ist das ein Spieler, der charakterlich zu Eintracht Frankfurt passt. Also man geht nicht einfach nach einem Namen oder hey, der war mal gut und es wird sich schon hier alles finden. Also wenn der diesen Qualitätsansprüchen nicht genügt in irgendeinem Kriterium und das kann auch der Charakter sein, dann ist es auch kein Spieler für Eintracht Frankfurt. Das sagt er zumindest und das ist bei den Transfers auch sichtbar gewesen. Also ich glaube, eine Mannschaft in der Bundesliga, die wenig, wenig Ärger hat, was so Ausfälligkeiten oder so Disziplinlosigkeiten angeht, abseits des Platzes und sowas, das sind schon wir. Also, Marco, ich spiele den Ball mal zu dir. Was ist das für einer? Auf was können wir uns freuen?
Ja, wie Matthias gesagt hat, und das ist auch in diesem Moment am wichtigsten, Tore. Er steht eigentlich für Tore. Irgendwie habe ich auch leichte Jovic-Vibes gehabt nach dem Calcio Berlin-Video. Er ist schneller. Aber ich glaube, die haben einen gleich ähnlichen Torinstinkt, dieses Gespür für den Raum, kriegen einen richtigen Laufweg. Das ist sowas, wo man immer sagt, das kann man nicht lernen. Da kann ein Fußballspieler 10 Jahre trainieren, das wird er nicht lernen. Das hast du einfach, der Stürmerinstinkt einfach. Und ja, das ist genau das, was wir brauchen, weil am Ende bei all der Schnelligkeit und den Dribblings von Marmoush, am Ende werden uns die Tore fehlen, die er
Oder auch
geschossen
nicht,
hat.
weil wir ihn jetzt geholt haben. Jetzt habe ich sofort eine Frage, die mir in den Sinn kommt. Und zwar hat Krösche gesagt, da war Vahin noch nicht verpflichtet. Jetzt haben andere Spieler mehr Raum, ne? Mehr Platz. Jetzt ist die Bühne da. So Can Uzun und Ekitike kann vielleicht noch mehr zeigen, was jetzt in ihm steckt, weil die nicht mehr so überstrahlt werden von Marmoush. Ekitike hat komplett geliefert. Also absolut überzeugend seit Marmouchs Weggang oder seitdem er nicht mehr im Kader stand, fand ich in allen drei Spielen sehr stark. Was ist denn die Rolle jetzt von Ekitike im Zusammenspiel mit unserem Neuzugang? Kann das funktionieren? Können wir uns super freuen oder ist das eher so ein, seht ihr da Probleme? Matthias, fang mal an und dann Marco.
Ja, also wie in der Folge davor beschrieben, habe ich ja gesagt, Etikette muss im Endeffekt unser Stürmer Nummer 1 werden. Vielleicht hat er zugehört, nein. Aber er liefert. Und das ist auch sehr wichtig, auch für Wahr hier. Er kann dann im Endeffekt hier in Ruhe erstmal ankommen. Und soweit ich weiß, haben die beiden sogar in Juniorenmannschaften zusammen als Doppelsturm schon agiert. Also die kennen sich auf jeden Fall und ich glaube, und dann sprachlich ist es im Endeffekt ja auch wahrscheinlich kein Nachteil. Ich glaube, das kann schon gut funktionieren. Von den Spielweisen muss ich sagen, wäre ich überfragt, aber hat er jetzt lange als einziger Stürmer gespielt. Aber ich glaube, wie gesagt, ich sehe da kein Problem, dass die da im Doppelsturm. Also dann hätten wir auch, glaube ich, echt einen krassen Sturm in der Liga, ja. Muss man schon sagen.
Marco, wie ist so deine Erwartungshaltung oder deine Perspektive drauf?
Erstmal muss der Wahi ankommen. In Ruhe, er hat Zeit. In dieser Zeit wird auch Jan Usun zum Beispiel mehr Einsatz kriegen. Knauf, wie ein Dortmund-Spieler, hat das hervorragend gemacht. Also für seine Möglichkeiten und auch für diese neue Position. Ja, aber wenn Wahi dann voll da ist, sehe ich gar kein Problem. Wahi ist ähnlich wie Marmoush, lässt sich gerne fallen. Gerne auch mal auf die Seite. Und es hat ja auch mit Etienne geklappt, dieses Zusammenspiel. Einer lässt sich mal fallen, einer. Das ist sehr ähnlich. Auf jeden Fall. Da habe ich keine Bedenken.
Also in den Videos, was ich im Endeffekt jetzt auch gesehen habe von Bailly, ist im Endeffekt, was mir gut gefallen hat, zumindest bei flachen Anspielen an ihn, konnte der sich da stark behaupten oder im Endeffekt den ersten Kontakt nutzen, um sich direkt um den Gegner zu drehen. Also das heißt, man kann im Endeffekt so ein Laserpass nach vorne machen, wo ich das Theater zum Beispiel sehen würde, den kann er
Ja,
verwerten
ja.
und gefährlich werden, ja. Und das hat uns jetzt auch gefehlt, auch in Hoffenheim. Und das bringt dann wieder Attribute im Endeffekt der Mannschaft, die uns noch sehr wichtig werden, ja. Und vielleicht ist im Endeffekt der Marmoush-Abgang im Winter jetzt sogar kein Riesennachteil, weil die Mannschaft uns nicht komplett ausrechnen oder wir nicht mehr ausrechenbar sind, ja. Wenn jetzt ein neuer Stürmer wieder kommt, das macht es für andere Trainer nicht gerade einfacher, jetzt uns zu bewerten.
Ja, das stimmt. Korrigiert mich, aber er wird ja noch keine Rolle für Rom spielen können dürfen, weil er ja nicht im Kader gemeldet ist. Seht ihr ihn schon gegen Wolfsburg? Und wenn ja,
Nicht in der
Startelf
Startelf.
oder nicht in der Startelf, ja. Aber eine
Nein.
Einwechslung?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, also
Vielleicht 60. 70.
sollte das stimmen, dass er seine Oberschenkelprobleme völlig beendet hat, dann wird er auf jeden Fall Minuten bekommen, ja. Und das könnte auch noch mal das Publikum anzünden, je nachdem, wie der Verlauf ist. Natürlich hat
Ja.
Wolfsburg auch zwei gefährliche Stürmer da vorne. Den Neuzugang von den Amora hätte ich im Endeffekt auch gern bei uns gesehen. Auch so ein ähnlicher Spieler, einfach nur abschlussstark, ja. Es ist klein, der hat nicht viel, aber der ist einfach abschlussstark. Enorm.
Also können wir uns einfach erstmal ihn mit offenen Armen empfangen und uns freuen auf seine Qualitäten. Bestimmt kein Nachteil, dass er einen Landsmann vorne mit dem Sturm hat, der ihm den Einstieg auch erleichtern kann. Außerdem haben wir noch Timmy Chandler, der holt sie ja alle ab. Ja, lass uns noch mal kurz dann nach vorne blicken, also wirklich nur kurz das Spiel in Rom und dann Wolfsburg. Wie sind eure Erwartungen? Was denkt ihr, was ist in Rom drin? Du warst schon mal in Rom im Stadion ein Eintracht-Spiel schauen, Matthias.
Ja, genau, deswegen, ich kann gut nachvollziehen, dass das Interesse an Rom der Fans, die schon jetzt mal da waren, geschrumpft sein könnte, weil, also ich muss schon sagen, Fußball in Italien und vielleicht speziell in Rom hat sehr wenig Spaß als Fan gemacht. Also die Polizei war da auch schon sehr fast drauf aus, im Endeffekt in Konflikte zu kommen. Und Stadioneingang bin ich. Ich glaube, 6 Mal kontrolliert worden, mit Ausweis, mit Abtasten, ein sehr genaues Abtasten. Also so nah abgetastet worden bin ich höchstens mal von meiner Freundin. Den Spieltagsschal habe ich trotzdem noch behalten können und verstecken können, weil auf der Rückseite steht ja im Endeffekt mehr da Lazio. Die wurden nämlich auch komplett einkassiert von den Ordnern. Mit Polizeihund, wurde man kontrolliert und so weiter. Nach dem Spiel hat es geregnet und durfte noch ich glaube, eine Dreiviertelstunde musste man noch im Block bleiben. Während dem Spiel, in dem Moment, wo Gacinovic das Tor in den Winkel da macht, gab es Ausschreitungen zwischen Polizei und Fans, weil kurz vorher ein Lazio-Fan Richtung unserer Kurve gerannt ist und gemeint hat, er muss uns einen Hitlergruß zeigen. Ein bekannter sportorientierter Fan von uns hat im Endeffekt dann versucht, das Ganze zu lösen. Hat auch, genau, dieser Fan hat dann noch ein Bengalo Richtung unseren Block geworfen und ein Fan von uns ist raus und hat es zurückgeworfen. Und dann kam die Polizei und ein Tor vom vorderen Gitter ist im Endeffekt oben abgebrochen und umgeklappt. Und es war dann kurz der Moment, dass im Endeffekt Fans und Polizei nur noch getrennt wurden von hüfthoch Teil eines Tores. Und ja, das war kein schöner Moment im Endeffekt als Fan, das zu sehen. Da gab es dann teilweise unter den Fans dann nur noch Probleme. Es wurde teilweise angestimmt und ihr wollt Eintracht Frankfurt sein. Es gab dann auch Fanintern damals, hat das im Endeffekt den Zusammenhalt nicht gefördert, sage ich mal, unter den Fans. Das war eigentlich ich muss sagen, ein trauriger Moment fast, ja. Ja, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so viele Leute nicht mehr viel Lust haben auf Rom, ja. Also, so wie man hört, sind auch noch Karten teilweise verfügbar und oder man hat sie zumindest viel einfacher bekommen diesmal.
Und sportlich gesehen, oder Marco, was denkst du denn, ist denn sportlich drin? Also ja.
Ich kann die Roma überhaupt nicht einschätzen. Haben sie jetzt nicht schon den zweiten oder dritten Trainer diese Saison?
Wir haben den dritten Trainer in der Saison jetzt, ja.
Deswegen, also für mich ist es ein bisschen chaotisch, deswegen fällt mir die Einschätzung wirklich schwer.
Haben den Opa geholt, Claudio Ranieri, gell?
Ja.
Ja, jetzt
Ja, aber es läuft unter ihm besser.
Funkel. Ja, unter Funkel. Ist es auch bei manchen Vereinen besser geworden oder unter Magath? Das kann aber nicht die Lösung sein auf Dauer, glaube ich. Deswegen ist schwer. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich mit 100% reingehen muss oder sollte.
Ich bin
Weil
tatsächlich, wir haben theoretische Chancen noch auszuscheiden aus den ersten acht,
ja,
ne?
aber die
Aber
sind. Also ich hab da eine Tabelle gesehen, die sind bei 0,03.
ja, also mein
Okay.
Cousin hat es auch beschrieben, ich glaube noch zu 99% sind wir weiter und der hat Mathe studiert, also da bin ich ganz guter Hoffnung.
Das ist mal eine
Ja.
Statistik, die einem weiterhilft.
Aber echt, ja.
Super. Ja gut, dann.
Also das ist sehr, sehr
Treffen schon
unwahrscheinlich.
in Rom.
Ich glaube, das
Ja.
einzige Dilemma ist, es ist, glaube ich, abhängig, auf welchen Gegner wir treffen, wie wir die Tabelle beenden, oder?
Im Endeffekt, wie ist diese Fußballweisheit? Am Ende musst du jeden schlagen. So.
Ja, genau. Das stimmt, aber ich glaube, wir haben dieses Jahr gar nicht so schlechte Chancen, da was zu holen. So
Ja.
viele starke Mannschaften sind nicht mehr drin. Wer ist schon Menu?
Ja, eben. Und wir müssen einfach nur irgendwie Mats Hummels in ein Laufduell verwickeln. Das müssen wir erzwingen und dann sieht es ja auch schon
Das
ganz
will
gut
ich
aus.
sehen. Nein, nein, nein. Bahoya mit 30 km/h gegen Mats Hummels. Das wird ein
Oh.
Erlebnis.
Ich wollte nur sagen, Matanovic hätte wahrscheinlich auch noch realistische Chancen.
Auf jeden Fall. Das
Ja.
stimmt ehrlich gesagt, weil ich glaube, der läuft 32 oder so und Mats Hummels habe ich die letzten gesehen, die Werte gesehen von 29 oder so. Das läuft, das klappt. Also Matanovic im Sturm am
Ja.
Donnerstag.
So, Folgentitel Matanovic im Sturm, fertig.
Also ich muss eure Hoffnung, glaube ich, begraben. Im letzten Spiel durfte er im Endeffekt gar nicht spielen. Wir würden wahrscheinlich auf Endicker treffen. Das ist dann schon wieder eine andere Hausmarke. Angelinho spielt auch übrigens da. Den hätte ich auch damals gerne mal bei uns gesehen.
Ja.
Kone von Gladbach. Also die haben schon so einen kleinen Blick auf die deutsche Liga scheinbar.
Und dann Deutsche Liga, Wolfsburg-Spiel. Einfach nur noch ein Ergebnistipp. Und schießt unser Neuzugang ein Tor. Also, Marco, wie spielen wir gegen Wolfsburg und trifft Wahi.
Also wenn Gift Orban gegen uns trifft, warum sollte nicht Wahi für uns treffen?
Das ist der richtige Ansatz.
Absolut.
Ich kombiniere deine zwei
Und
Fragen. Ich sage, wir gewinnen 3-2 und Wahi macht auf unsere Kurve das 3-2 und dafür hat sich dann der Einkauf schon gelohnt.
alles klar. Ja, das klingt gut. Wir sind frohen Mutes. Es gibt keinen Grund, anders zu denken. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Deckel drauf. Freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum Ende zugehört habt. Und wir melden uns dann natürlich zeitnah wieder mit der nächsten Folge und freuen uns jetzt erstmal auf die beiden Spiele und unseren neuen Transfer. Also dann, macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.